Heute habe ich Anne Weller zu Gast. Um es genau zu nehmen, bin ich eigentlich bei Anne zu Gast, da wir uns heute zum allerersten Mal bei ihr zu Hause hier im schönen Koblenz live treffen und uns ansonsten ja nur telefonisch oder über WhatsApp oder im Internet gesehen und kennengelernt haben. Ich liebe ihre Stimme, ihre Art und ihre Herangehensweise und ich bin deswegen sehr glücklich, dass es heute mit diesem Gespräch klappt. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, von denen du nur profitieren kannst. Und wie ich ja bereits in einer anderen Folge gesagt habe, ist das Instrument Stimme zum Instrument des Jahres 2025 gewählt worden. Da liegt es nun nahe, mit einer erfahrenen Kollegin zu sprechen und mit ihr gemeinsam dieses schöne Instrument zu beleuchten. Daher sage ich jetzt einfach herzlich willkommen bei Nebenan kennste. Liebe Anne, magst du dich einfach selbst nochmal vorstellen?
Liebe Vera, ich danke dir herzlich für die Einladung zu dem Podcast. Als diese Idee entstand und unser Gespräch dazu entstand, war ich total beseelt und bin es immer noch.
Ich auch.
Also ich danke dir herzlich für die Einladung und ich danke dir, dass du extra dafür auch nach Koblenz gekommen bist und wir diesen Podcast hier gemeinsam wirklich face to face aufnehmen können. Mhm. Und ja, hier in Koblenz ist so meine Homebase. Von hier aus arbeite ich deutschlandweit und aber auch hier und bringe Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, in ihre Stimm- und Sprechkraft.
Mhm. Das heißt also, du bist nicht Logopädin wie ich, sondern?
Ich bin ausgebildete Stimm- und Sprechtrainerin und somit eben nicht im logopädischen Bereich unterwegs. Also das heißt, Menschen kommen zu mir, die für ihren beruflichen Alltag ihre Stimme brauchen. Also im Sinne von, wir kennen das beide, Menschen beschäftigen sich im Grunde ja immer erst dann mit ihrer Stimme, wenn sie entweder nicht mehr richtig funktioniert. Mhm. Das ist dann so vorrangig der Bereich, wenn sie zu dir kommen oder eben wenn sie auf einmal vor wichtigen Präsentationen oder Gesprächssituationen stehen, dann kommen sie zu mir. Mhm.
Das heißt, arbeitest du vorwiegend mit Einzelpersonen oder mehr mit Gruppen? Wie darf ich mir das vorstellen?
Also der Schwerpunkt ist tatsächlich Gruppenarbeit. Also vorrangig werde ich von Unternehmen gebucht aus den unterschiedlichsten Bereichen und gebe dann intern Trainings und Workshops zum Thema Stimme und Sprechen, aber auch zum Thema Präsentieren oder auch beides miteinander verbunden. Schule aber auch in Unternehmen Einzelpersonen, zum Beispiel in Callcenter-Bereichen.
Ah, ja.
Und im Einzeltraining kommen auch Menschen zu mir hier nach Koblenz, die einfach einen Einzelschliff haben brauchen. Also manchmal auch, die das nicht so im Unternehmen groß breit tragen wollen, dass sie sich schulen lassen. Mhm. In Deutschland ist das ja manchmal immer noch so ein bisschen verpönt, sich Unterstützung zu holen. Und das sind auch die unterschiedlichsten. Also meistens tatsächlich Führungskräfte oder Selbstständige, die ich auch dann auf Vorträge vorbereite, also Stimme tragfähig zu trainieren. Mhm. Oder auch Geschäftsführende, die ich auf Panels und Podiumsdiskussionen vorbereite.
Mhm. Und was hast du da für eine, ja, sag ich mal, für ein Hauptklientel? Ist es männlich? Ist es weiblich? Ist es gemischt?
Es ist tatsächlich vorrangig immer noch männlich dominiert. Ich finde das immer ganz spannend, gerade auch wenn es so ab Führungsebene losgeht, sind es tatsächlich immer noch sehr viele Männer, die manchmal auch deutlich schneller sind in der Entscheidung, ein Training haben zu wollen. Und bei Frauen ist es eben manchmal so, dass die sagen, ja, finde ich super, muss ich machen, ich muss aber erst noch andere Dinge tun. Also von daher ist das mit ein Punkt. Der andere Punkt wird aber auch der sein, dass ich schwerpunktmäßig auch in immer noch sehr stark männerdominierten Branchen unterwegs bin.
Ah, okay.
Mhm. Also Maschinen- und Anlagenbau, Robotics, Automotive. Und ja, da ist findet eine Veränderung statt, auch in den letzten Jahren. Aber dennoch sind diese Bereiche noch viel zu viel Männer dominiert. Um es mal liebevoll zu sagen. Also dürfen noch mehr Frauen in ihre Stimm- und Sprechkraft gebracht werden, um da einfach auch in ihrem Beruf nochmal ein schönes, gutes Standing zu haben.
Ja. Ja, wie ich, beziehungsweise wie du ja gerade auch gesagt hast, ist diese gemeinsame Podcast-Folge ja auch deswegen entstanden, weil wir beide das Instrument in allen Facetten lieben und auch bedienen als Coaches, als SprecherInnen. Was ist es denn, was dich eigentlich so an der Stimme fasziniert?
Mich fasziniert die Einzigartigkeit. Also jede Stimme gibt es nur ein einziges Mal wie ein Fingerabdruck. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und Menschen können ihre Stimme einsetzen, um andere Menschen zu begeistern, um wirkungsvoll Inhalte zu übertragen, um Verbindung aufzubauen. Das ist für mich oft der stärkste Punkt, Verbindung aufzubauen, zu anderen Menschen zu stärken und auch zu halten. Und was ich auch sehr, sehr spannend und auch damit faszinierend finde, ist, dass die Menschen, wenn sie sich denn dann mit ihrer Stimme beschäftigen in außergewöhnlichen Situationen, gar nicht gut mit ihrer eigenen Stimme identifiziert sind. Also sie mögen ihre Stimme nicht, wenn sie auf einer Aufnahme hören. Und ich finde alle Stimmen faszinierend, wenn ich sie höre.
Es gibt bestimmt Stimmen, wo man sagt, okay, die geht mir nicht so gut ins Ohr, die finde ich nicht so angenehm, möchte ich jetzt nicht über Stunden hinweg zuhören. Aber ich finde, dann ist es gerade immer interessant zu gucken, warum denn eigentlich? Ne? Warum ist diese Stimme nicht so angenehm? Was sind da für Stimmfacetten? Da sind wir jetzt schon ganz deep drin. Warum man eine Stimme mag oder warum man sie nicht mag. Hast du denn so Lieblingsstimmen, wo du sagst, ja, immer wenn eine Stimme diese oder diese Komponente hat, dann kann ich mich da reinfallen lassen?
Auch da gibt es sehr viele Unterschiede für mich. Also es kann eine sonore, warme Stimme sein, die mich besonders berührt, wenn ich es gerade auch vielleicht vom eigenen Gefühl her brauche. Es kann aber auch mal eine schnelle Stimme sein, eine begeisternde, vielleicht auch so eine überschäumende, die manchmal vielleicht auch ein bisschen oben drüber ist, sein. Also deswegen gibt es für mich keine ganz spezielle Lieblingsstimme, sondern es kommt immer darauf an, in welcher Situation und in welcher Emotion befinde ich mich gerade und wie hört sich dann eine Stimme auch an, die ich in dem Moment höre.
Finde ich ganz einen interessanten Ansatz, weil es ja auch darum immer wieder in der Arbeit geht, finde ich, dass die Menschen, also dass ich auch versuche, meinen KlientInnen zu vermitteln, dass das eigene Standing, dass das eigene, wie fühle ich mich denn in meiner Sprechsituation, ganz entscheidend auch ist, wie meine Stimme dann wirkt. Ja, wenn ich mich schon nicht wohlfühle und schon was trage, es fängt bei der Kleidung manchmal ja schon an, weil die viel zu eng ist und ich nicht atmen kann und nur weil es gut aussieht und und so weiter. Wenn ich mich damit nicht wohlfühle und dann vielleicht auch noch auf der Bühne einen Platz gewählt habe, der mich, ja, der nicht zu mir passt. Ja, weil er vielleicht wirklich mittendrin ist und ich nicht der Mittendrin-Typ bin und vielleicht ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links besser wäre und so weiter. Da gibt's ja so viele Komponenten und das finde ich jetzt spannend, dass du das sagst. Auch als Zuhörer muss man ja oder darf man oder ist man in verschiedenen Stimmungen und daraufhin bewertet man andere. Also unbewusst.
Unbewusst, genau. Was ja in unserer Arbeit auch wiederum eher hinderlich wäre, wenn wir in eine Bewertung gehen.
Ja.
Natürlich, wenn ich privat unterwegs bin und höre eine Stimme, kommt bei mir auch mal kurz der Bewertungsmodus rein. Und es gilt aber in unserer Arbeit, was ich sehr wichtig finde, immer analytisch auch ranzugehen. Denn die Menschen, die ja häufig kommen und eben mit ihrer eigenen Stimme nicht gut selbst identifiziert sind, also eben sagen, ich mag mich selbst nicht hören, wie höre ich mich denn überhaupt auf Sprachnachrichten an und ich finde, meine Stimme klingt so und so. Oder andere Menschen übernehmen das für sie, dass sie kommen und gesagt bekommen, ja, man hat mir gesagt, ich spreche immer so. Und dann gibt es immer Bewertung, quietschig, laut, zu schnell, zu leise und so weiter. Und da die Stimme ja eben, und das ist ja auch mit das Faszinierende, das Persönlichste ist, das wir haben, ist ganz wichtig, immer ohne eine Bewertung in die Stimmarbeit reinzugehen. Also wir machen das ja automatisch, aber auch, das ist immer so ein Aha-Moment für alle die, die in ein Training kommen. Wenn ich die zum Beispiel frage, such dir doch einfach mal 3 positive Klangadjektive für deine Stimme. Also auch für alle, die zuhören, geht mal ein bisschen liebevoller mit eurer Stimme um und sucht euch mal 3 positive Klangadjektive. Mhm. Und dann erlebe ich ganz oft, dass erstmal, ja, da muss ich mal jetzt mal nachdenken. Da fällt mir eigentlich im Moment nicht wirklich was ein. Mhm. Und das ist aber so wichtig, finde ich.
Ist auch einhergehend mit dem Punkt, wie ich mit mir selber spreche, über mich selber spreche. So spreche ich auch im Außen. Ne? Genau. Das ist nicht zu vernachlässigen. Das soll nicht zu esoterisch klingen. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich mich auch immer nur negativ bewerte, dann werde ich das auch mit meinem Gegenüber machen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Stimme bezogen, aber vielleicht auch, ja, weil ich dann mit demjenigen Gesprächspartner überhaupt nicht reden möchte, ja, weil eben da unbewusste oder sogar bewusste Dinge ablaufen. Wenn ich jetzt sagen würde, nenn doch mal deine 3 Adjektive. hast du die selber so spontan auf Lager?
Die wechseln tatsächlich immer mal. Spannend. Also weil ich immer auch so sage, ach, es gibt so viele schöne Klangadjektive. Ja. Und dann filter ich mir immer mal unterschiedliche raus. Ja. Heute finde ich meine Stimme sehr klar. Mhm. Ich finde sie sehr warm und ich finde sie sehr angenehm.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Wie ist es bei mir? Ich bin heute sanft. Ich höre mich selber tief, also tief und warm. Es wären ja eigentlich schon 3, dann nehme ich aber trotzdem noch ein 4, weil es so schön ist. Und gehaltvoll.
Ja. Sehr schön.
Und ja, uns fällt das leicht, liebe Leute, weil wir das täglich machen. Aber es ist auch, wenn man es mal angefangen hat, nicht so schwer, viele, viele Worte zu finden. Und wenn du keine Adjektive kennst, dann nimm einen Duden.
Genau.
Und guck mal nach. Oder lass dir von ChatGPT sagen, welche Klangadjektive gibt es. Und dann suchst du dir mal raus, aufgrund der Sprachnachricht, die du sowieso deinem Freund, deiner Freundin, deinem Chef oder sonst wem geschickt hast, die kannst du nochmal anhören und mal so versuchen, diese Übung zu machen. Genau. Ich würde eigentlich gerne, ich habe gerade so den Impuls, wenn wir jetzt schon so tief drin sind, ein bisschen zurückzuspulen, einmal zu erklären, wie entsteht eigentlich ein Ton.
Absolut.
Ja, wenn das auch in deinem Sinne ist, denn ja, wir wissen vielleicht, dass wir Stimmen haben. Wir wissen auch, dass die irgendwie funktionieren und jeder bedient sich seiner eigenen Stimme jeden Tag. Aber was da eigentlich ja körperlich abläuft, das ist vielleicht mal ganz interessant, das kurz zu hören. Und zwar ist es so, dass wir in erster Linie mit Luft arbeiten, wenn man von Sprechen spricht. Denn du atmest ein, dann hast du die Luft in deinem Körper und dann atmest du aus. Und von dieser ausgeatmeten Luft kannst du Töne wegproduzieren. Im Sinne dessen, wenn du jetzt einfach nicht dich deines Ansatzrohres bedienen würdest. Zum Ansatzrohr gehören deine Lippen, deine Zunge, deine Zähne, dein Kiefergelenk. Da gehört auch das Gaumensegel hinten, was Nasen- und Rachenraum abtrennt und sich bewegen kann, damit es Laute gibt, die durch die Nase gesprochen werden können und Laute, die durch den Mund gesprochen werden können. Da gehören deine ganzen Nebenhöhlen, deine Hohlräume im Kopf dazu, also Siebbein, Stirnbein, Keilbein, hast du vielleicht alles gehört, weil schon mal verstopft war bei dir, dass das alles mit dazu gehört, weil das deine Klangräume sind. So, du hast aber einen primären Kehlkopfton. Das heißt also, du atmest Luft ein, die geht in deine Lunge, die verdrängt die Organe, weil das Zwerchfell sich nach unten bewegt, was wir wahrnehmen in dem Sinne, dass der Bauch sich nach vorne wölbt. So, jetzt ist die Luft da drin. Das ist wie so ein Sog nach unten. Dadurch gehen deine Stimmlippen in deinem Kehlkopf zu. So, jetzt ist die Luft erstmal drin in deinem Körper. Passiert noch nichts. Der primäre Kehlkopfton ist dann der Moment, in dem aus diesem Druck, der jetzt unterhalb deiner Stimmlippen da ist, ja, ein Überdruck entsteht und diese Stimmlippen sprengen möchte, weil die Luft wieder raus möchte, die möchte wieder entweichen. Und dieses Öffnen von den Stimmlippen, das ist der primäre Kehlkopfton. Den können wir eigentlich so noch gar nicht wirklich hören. Das ist wie so ein Knacken, wie so ein Klick laut in deinem Hals. Und erst alles, was da drüber an Strukturen ist, durch die Schwingung der Stimmlippen wird die Luft geformt in Wellen und dann darüber, durch eben das ganze Ansatzrohr, was ich gerade eben beschrieben habe, wird erst der Ton formuliert, so dass er dann als hörbarer Laut, als hörbares Wort, als hörbarer Satz vorne rauskommt. So kann man sich das vorstellen. Und je mehr ich den Resonanzraum in meinem Körper noch nutze, wie bei einer Gitarre, da ist ein Hohlraum, der zum Schwingen gebracht wird und der Körper ist nichts anderes als dieses schwingende Medium. Je mehr da schwingen darf, umso mehr ist die Stimme als schön oder sonor oder als klangvoll, gehaltvoll zu bezeichnen. Und das kann man trainieren. Habe ich das in etwa richtig beschrieben, Anne?
Das hast du. Ich habe sowas von fasziniert zugehört. Ja, alles. Ich unterstreiche alles.
Okay, super. Das ist so ein kleiner Ausflug in den Körper gewesen, damit du vielleicht einfach verstehst, was da passiert, wenn wir von Stimme und Stimmgebung und von Klang sprechen.
Und es ist so interessant auch, weil wir alle den ganzen Tag über reden und die Stimme so selbstverständlich einsetzen. Ja. Und wenn dann diese Informationen kommen, was alles überhaupt noch mit daran beteiligt ist, um eben eine schöne Stimme nach außen zu tragen, das finde ich auch so faszinierend.
Ja, total. Und auch wenn man jetzt von der Kehlkopfebene ausgeht, dieses Sprengen der Stimmlippen durch die Luft, das geschieht mehrere hundertmal pro Sekunde. Und wenn man sich das dann mal vorstellt, was da eigentlich an Mechanik dahinter steckt, ist das, finde ich, schon so faszinierend, weil du da unglaublich Millionen Schwingungen am Tag produzierst und das ist ein muskulärer Aufwand. Da sind Strukturen in Bewegung, die man total unterschätzt, nur weil sie mini klein sind im Gegensatz zum Rest des Körpers. Ne?
Mini klein. Mini du klein. Sagst es ja. Also wenn man wirklich betrachtet, wie klein die Stimmlippen sind und damit auch faszinierend, was sie für eine Arbeit den ganzen Tag über leisten, wenn wir sprechen.
Ja, absolut. Und da ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Pflege hinzuschicken, macht einfach durchaus Sinn, nicht nur für Vielsprecher. Wobei ich ja viele Berufe als Vielsprecherberufe bezeichnen würde, weil jeder, der in Meetings sitzt, jeder, der Telefonate führen muss, jeder, der, sage ich mal, nicht nur still am Schreibtisch sitzt, muss sprechen am Tag. Plus das Private.
Ja.
Das hat man ja auch noch. Hoffentlich zumindest.
Genau.
In irgendeiner Form. Wenn man das möchte.
Ja.
Mag man ja auch nicht immer.
Oder man geht hin, wenn man tagsüber viel gesprochen hat, dass man sagt, so und heute Abend halte ich mal den Schnabel und schone meine Stimme.
Ja, mir geht es tatsächlich so, dass ich dann manchmal denke, ne, also eigentlich hatte ich heute vor zu telefonieren, irgendwie eine Freundin nochmal anzurufen und dann kann ich aber selber nicht mehr, mag ich nicht mehr. Nicht, weil meine Stimme schlapp gemacht hat, sondern weil ich sie einfach so viel benutzt habe, dass ich dann ihr Ruhe gönnen möchte.
Mhm.
In unseren Vorgesprächen haben wir ja schon herausgefunden, dass wir irgendwie ähnlich arbeiten und trotzdem ganz anders, weil du einfach ein anderes Klientel hast.
Mhm.
Erzähl nochmal, du hast vorhin ja gesagt, okay, du bist irgendwie im Unternehmenssektor unterwegs, aber wer kommt da so auf dich zu? Also was sind die Fragestellungen nochmal, die an dich herantreten?
Die Fragestellungen, mit denen die Menschen an mich herantreten, sind, haben wir ja schon drüber gesprochen und ich habe das so rausgefiltert, ist, dass sie eben sagen, entweder ich spreche zu schnell in Meetings oder bei Präsentation oder auch am Telefon. Das heißt, ich muss langsamer werden.
Mhm.
Also es wird auch wirklich so gesagt. Dann kommen die Menschen, weil sie sagen, ich spreche zu hoch.
Mhm.
Meine Stimme muss tiefer werden, weil man mit einer hohen Stimme, die ja eigentlich eine helle Stimme ist, aber die Menschen sagen natürlich hohe Stimme, eine hohe Stimme zeigt eher meine Inkompetenz.
Ach,
Also ganz spannendes Thema in Unternehmen. Und dann haben wir noch den Faktor, dass Menschen kommen und sagen, ich spreche zu leise. Mhm. Da sind wir auch wieder so in dem Bereich unterwegs, die innere Stimme. Ich soll jetzt lauter reden. Das sind so die drei Hauptthemen, wieso Menschen in ein Training kommen.
Wie ist denn das? Wie ist denn da deine Vorgehensweise? Also hast du so ein bestimmtes Repertoire, wo du, dass du abspulst, klingt so negativ, dass du, natürlich, du bist ja vorbereitet, auch wenn du da Coachings in der Gruppe gibst, das ist ganz klar. Aber ja, was ist so, gibt's irgendwas, wo du jetzt sagen kannst, ja, das ist auf jeden Fall immer dabei?
Also was natürlich immer dabei ist, ist klassisch die Atmung, weil wir die Atmung ja als Basis fürs Sprechen eben brauchen, wie du das vorhin ja auch so schön erklärt hast. Reden ist Ausatmen und je sorgsamer ich mit meiner Atmung umgehe und sie auch gut einsetze, kann ich an all diesen Facetten natürlich auch arbeiten. Also wenn ich einen Workshop in einem Unternehmen gebe, ist die Atmung auf jeden Fall immer mit dabei, weil das für alle eine Notwendigkeit hat. Und danach ist für mich aber immer wichtig, dennoch alle Menschen auch in einem Workshop individuell zu entwickeln. Denn wir können nicht hingehen und sagen, eine Übung funktioniert für alle, sondern es gilt immer zu gucken, wieso spricht eine Person zum Beispiel zu schnell. Und dann kann man nicht eben hingehen und sagen, red doch mal langsamer. Also das ist ja so ein Klassiker. Und dann fragt man sich immer, ja, wie soll ich denn überhaupt langsamer reden? Bei Menschen, die sehr schnell sprechen, aus denen macht man keinen langsamen Sprecher. Weil wenn die sagen, ich rede jetzt besonders langsam, dann werden die irgendwann innerlich total unruhig und fallen sowieso wieder in ihre Sprechgeschwindigkeit zurück. Das heißt, ich schaue erstmal analytisch drauf, woran kann es liegen, dass die Person überhaupt schnell spricht. Vielleicht ist sie aufgeregt und nervös. Da kommt wieder die Atmung mit ins Spiel. Es kann aber auch sein, dass die Person generell ein schneller Typ ist, also auch schnell generell durchs Leben geht. Oder vielleicht ist sie auch in einer Familie aufgewachsen, wo alle schnell sprechen und da muss man sich ja irgendwann auch mal das Wort holen. Also das heißt, ich schaue immer erstmal hin, wenn eine Person sagt, ich habe das Thema, was liegt dem Ganzen unter Umständen zugrunde? Und dann kann ich hingehen, wenn das raus analysiert ist, dann kann ich ganz speziell eine Übung einsetzen. Und deswegen kann man nie pauschal sagen, tu das, wenn man dir eben sagt oder wenn man selber feststellt, ich spreche so und so.
Absolut, da gehe ich total konform. Deswegen finde ich es auch immer eine Herausforderung jetzt für mich, wenn ich Gruppencoachings gebe. Ich mache das zum Beispiel viel mit LehrerInnen. Ich bin beim Institut für Lehrerfach- und Weiterbildungen gelistet in Rheinland-Pfalz. Das heißt, ich fahre hier in der Gegend rum und fahre in die Schulen, wenn die Studientage haben. Und finde es da sehr herausfordernd, wirklich so die Individuen auch in meiner Zeit, die ich da habe, betrachten zu können und trotzdem irgendwie so was Allgemeingültiges in Form von so jetzt, wenn du das machen würdest, hättest du schon mal mehr gewonnen. So, ne? Das ist ja so ein Grundstockrepertoire, trotzdem, das jeder machen kann. Ja, es hat aber dann noch nichts mit der Individualität zu tun in dem Moment, was ich aber sehr gut machen kann, wenn eben Einzelpersonen zu mir ins Einzelcoaching kommen, weil ich dann ja ganz genau gucken kann, ach, du brauchst heute das und das und das kann ja auch jede Woche was anderes sein. Ne? Das ist ja auch nicht gleich.
Und das ist ja aber auch wieder das Faszinierende, dass dann, wenn die Menschen ja im Training sind, ganz anders aus der ersten Stunde ja schon rausgehen. Es findet also eine viel intensivere Sensibilisierung für dieses Instrument statt. Und die Menschen gehen bis zum nächsten Training ganz anders ran. Also sie hören anders hin bei sich und bei den anderen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass sie in die zweite oder dritte Stunde kommen und dann sagen, mir ist da noch was aufgefallen. Und dann fängt ja auch an, diese Stimmarbeit so richtig Spaß zu machen, weil dann auch diese Identifizierung mit der eigenen Stimme erfolgt. Und damit haben die Menschen die für mich größte Chance, auch an diesen Themen zu arbeiten. Und das geht natürlich auch in der Gruppe, die nehmen das mit. Und wenn wir in einer Gruppe sind, auch eine zum Beispiel deutliche Artikulation oder was mir gerade noch einfällt, was ich noch viel wichtiger finde, ist, wenn man Menschen sagt, dass sie undeutlich sprechen oder nuscheln, dann gilt ja erstmal auch zu schauen, spricht die Person wirklich immer vernuschelt oder liegt es vielleicht einfach daran, dass sie über den Tag schon so viel gesprochen hat und einfach alles müde ist? Oder ist sie hungrig? Körper spart Ressourcen, macht man den Mund nicht mehr genug auf. Oder sind die Menschen vielleicht auch unkonzentriert? Das kann ja auch vielleicht was sein, wenn du Lehrerinnen und Lehrer schulst, die ja auch sehr viel über den Tag sprechen. Die ermüden, die sind vielleicht auch irgendwann ein bisschen unkonzentriert und haben irgendwann auch Hunger.
Ja, und da finde ich es total super, dass es zum Beispiel gerade in dem Bereich weg von dem klassischen Frontalunterricht hin zu vielfältigeren Unterrichtsangebot gekommen ist. Weil wenn ich noch an meine eigene Schulzeit denke und du wirst da vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, war sehr viel Frontalunterricht.
Ja.
Und der war einfach auch für beide Seiten langweilig, ermüdend. Und ja, man kann ja auch als Zuhörer nicht mit diesem immer gleichen Setting zum Beispiel dabei bleiben, egal wie schön die Stimme vom Gegenüber ist, ne, zum Beispiel. Oder wie interessant meinetwegen sogar das Thema ist. Aber nur frontal ist schwierig. Und heute ist es ja Gott sei Dank schon so, dass von der pädagogischen Seite her da sehr viel verändert wurde, damit auch die Lehrer mit ihren Ressourcen sparen können,
ja,
und dann immer wieder sich selber Pausen gönnen durch eben Freiarbeit oder was auch immer, wie das dann heißt, ne?
Ja.
Genau. Also das finde ich auch sehr spannend. Und ich kann mir vorstellen, jetzt bei deinen Unternehmensleuten ist es ja so, die haben ja jetzt auch nicht nur frontal Geschichten zu tun, sondern es ist ja zwischendurch was anderes auch. Oder gibt's da auch Menschen, das weiß ich jetzt gar nicht, wo du Außendienstmitarbeiter, doch, denke ich mir jetzt doch
gerade. Genau, auch die.
Die sind ja dann doch die ganze Zeit am Babbeln.
Die und die habe ich auch im Training. Also Außendienstler, Servicetechniker, also alle, die auch fürs Unternehmen nach draußen gehen und mit Kunden zum Beispiel sprechen oder Mitarbeitende in Geschäften auf Fläche oder hinter Bedientheken. Also alles das, es ist sehr, sehr viel da in den Jahren auch einfach schon zusammengekommen. Aber ja, auch Außendienstler, die natürlich auch eine Stimmschonung, also wir reden da auch ganz klassisch von der Stimmökonomie. Und dass die einfach mit einer guten Stimme durch den Tag kommen und auch mit einer gesunden Stimme am nächsten Tag, am übernächsten und so weiter wieder in die Arbeit gehen können.
Weil dieses klassische, ich kann jetzt nicht mehr sprechen, weil die Stimme schlapp macht, da sage ich ja persönlich, du könntest Tage, Wochen, Monate, Jahre durchsprechen, wenn nicht Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen dazwischen kämen, ne? Wenn du deine Stimme richtig bedienst. Also eigentlich Ermüdung
ja,
aber Erkrankung nein.
Genau, also Erkrankung definitiv nicht. Dem kann durch ein gutes Stimm- und Sprechtraining definitiv vorgebeugt werden. Und ich sage auch immer, das, was wir auch beide schon gesagt haben, Menschen, die in einem sprechintensiven Beruf arbeiten, sollten sich auch ein Stimm- und Sprechtraining gönnen oder die Unternehmen sollen es ihren Mitarbeitenden gönnen. Weil wenn ich lerne, wie ich meine Stimme tragfähiger und ökonomischer einsetzen kann, dann kann ich sie auch über mehrere Stunden einsetzen. Auch wenn wir natürlich wissen, dass die Stimme an sich physiologisch gar nicht dafür ausgelegt ist, um so viele Stunden über den Tag zu sprechen. Wir sind, also eigentlich war es ja nur fürs Kauen gedacht. Ja,
und ganz im Ursprung mal.
Im Ursprung. Und von daher einfach wirklich hinzugehen und zu sagen, die Stimme zu trainieren, sodass sie über den Tag hält und vor allen Dingen auch gesund bleibt.
Genau. Fitnessstudio für die Stimmlippen, sage ich immer, weil das einfach nichts anderes ist als Muskulatur. Es ist, und wenn ich etwas heben möchte, brauche ich Armmuskulatur. Und wenn ich viel heben muss, weil das mein Beruf erfordert, dann muss ich vermutlich meine Armmuskeln trainieren, weil ich sonst nicht weiterkomme, weil ich sonst nicht hochheben kann. Oder wenn ich viel laufen muss oder möchte und so weiter. Das ist ja auch nichts anderes als Training und halt im Minimalbereich. Ne?
Richtig.
Ja.
gönnt man sich nur nicht. Ja. Oder eben, es für mich in der Arbeit fällt es eben immer wieder darauf zurück, diese Aha-Effekte und Aha-Momente, die bei den Menschen eben entstehen, wenn sie sich denn dann in einem Training einfach intensiver mit diesem Instrument beschäftigen und auseinandersetzen. Mhm. Eben merken, hey, wow, das sind alles noch andere Facetten, die am Sprechen beteiligt sind. Und das kann ich eben tun, damit meine Stimme nicht heiser wird, ja, sondern dass ich mit einer gesunden Stimme da durchgehe. Und das war ja auch, glaube ich, einer mit der Punkte, die du hattest, wieso Menschen zu dir kommen, also die heisere
genau,
Stimme.
Also wenn man jetzt von der Logopädie ausgeht, ich bin ja jetzt an dem Punkt, dass ich keiner Praxis mehr angehöre, sondern nur noch SelbstzahlerInnen und PrivatklientInnen behandeln darf oder möchte. Das kann man sehen, wie man möchte. Genau. Und wenn natürlich da jetzt nochmal jemand vom Arzt kommt, dann ist meistens so diese Grundtendenz da, überlastete Stimme. Ja, das ist die eine Seite. Oder eine überhaupt nicht belastbare Stimme, weil einfach der ganze Körpertonus fehlt. Also es gibt ja nicht nur Menschen, die ein zu viel an Muskulatur verwenden und dadurch ja da immer zu viel Kraft draufgeben und es deswegen zu einer Heiserkeit zum Beispiel kommen kann, sondern es gibt ja auch die einfach vom gesamten Körpertonus mehr Input bräuchten, damit das überhaupt in einer physiologischen Art und Weise funktionieren kann. Also es gibt ja beide Seiten. Mal ab davon, dass es organische Probleme in diese Richtung geben kann oder aufgrund von Erkrankungen, ja, dass das als Begleiterscheinung da ist. Aber das ist auf jeden Fall der eine Teil, der mich begleitet oder die Menschen, die ich begleiten darf, so rum.
Ja. Mhm. Und welche beiden hattest du noch?
Genau, also auf der anderen Seite ist es gehört werden.
Oh ja.
Ja, ich habe tatsächlich zunehmend weibliche Stimmen bei mir, die mit der Thematik auch kommen. Die Männer nehmen sich so viel Raum. Immer wenn die sprechen, nehmen die sich so viel Raum und ich werde überhaupt nicht gehört. Ich fange an mit meinem Satz und schon werde ich unterbrochen und irgendjemand weiß es besser. Und das ist ja eigentlich total schade, obwohl das genauso gestandene Führungskräfte sind wie ihre männlichen Komponenten. Und trotzdem haben sie das Gefühl, nicht anzukommen mit dem, was sie da präsentieren, sagen, durchsetzen, delegieren, wie auch immer wollen. Und da merke ich dann, gehen wir absolut in die Mindset-Arbeit. Da sind wir oft in der Basis im Stimmtraining.
Ja.
Und dann gehe ich in die Mindset-Arbeit und gucke erstmal, wo positionierst du dich denn selber in dieser Gruppe? Ja, zum Beispiel, vor der du sprechen musst.
Ja, finde ich sehr schön, weil diese Frage lag, die du jetzt gerade schon beantwortet hast, lag mir nämlich auf der Zunge. Mhm. Dann eben sagen, okay, wir können natürlich noch so viel Technikübungen mit an die Hand geben, aber was gibst du oder wo analysierst du, wie analysierst du, was da eben tiefer drin stecken kann, also diese Mindset.
Auf jeden Fall. Natürlich gehören so Sachen dazu mit, was du vorhin auch angesprochen hast. Atmung, Artikulation, ja. Je besser ich artikuliere, umso deutlicher bin ich nun mal. Und da kann ich schnell sprechen oder langsam. Das ist tatsächlich eigentlich fast egal.
Richtig.
Wenn man gut artikuliert, Geschwindigkeit, das hat dann nur der Zuhörer zu verarbeiten.
Genau.
Wie schnell der Zuhörer die Worte sozusagen im Gehirn umsetzen kann. Und da sage ich immer, fair wäre es, wenn man ein bisschen das Tempo rausnimmt, damit der andere die Chance hat zu denken, man gleichzeitig selber aber auch.
Ne? Richtig.
Sprechdenken. Das sind alles Sachen, die trainieren wir erst.
Ja.
Und wenn ich dann merke, die Thematik verändert sich aber nicht zu der Hundertprozentigkeit, wie mein Gegenüber das haben möchte, dann sage ich, wie siehst du dich denn selber, wenn du sprichst? Ja, fürchterlich, fürchterlich.
Oh,
und dann sind wir im Mindset.
Ja.
Ja, und dann gucke ich erstmal, okay, wir üben Stehen. Ich übe manchmal blankes Stehen. Stell dich mal hüftbreit in den Raum. Und da bleibst du jetzt mal stehen und guckst mal mich an, du guckst meine Pflanzen an oder was auch immer das sich in meinem Raum befindet und hältst das auch mal kurz aus.
Ja.
Das ist bei mir tatsächlich eine Übung, weil einfach erstmal anzukommen, bevor man ein Wort gesagt hat, ist für viele wahnsinnig schwer. Die scharren schon in ihren Unterlagen, die bauen die Präsentation auf, während sie schon die Leute begrüßen und Hallo sagen. Und ich so, ja, das ist nicht Raum nehmen. Raum ist komm und sein.
Und genau, den Raum, wie du hast es gerade so schön gesagt, ja, den Raum nehmen und da sein. Und das ist mit auch ein Punkt, der das Verhalten unterscheidet von den der Männer eben. Und es wird ja auch oft von den Frauen gesagt, da nimmt sich jemand mehr Raum oder da hat sich jemand mehr Gehör verschafft. Oder umgekehrt wird gesagt, ich muss mir mehr Gehör verschaffen. Das sind auch so Sätze, wo man schon raushören kann, okay, alles klar, es liegt nicht unbedingt nur daran, dass die Stimme vielleicht leise ist und ein bisschen mehr Stärke reingearbeitet werden darf, sondern es geht da auch wieder in die Mindset-Arbeit rein.
Ja, absolut. Und warum denkst du, oder ich habe ja immer so meine eigene Theorie, warum Männer erstmal so ein bisschen mehr wirken, ist oft aufgrund ihrer Statur zum Beispiel schon. Da gehe ich immer in meine kinesiologische Richtung noch mit rein, weil einfach Gesichtsstrukturen zum Beispiel schon mal anders sind. Es sind viel größere Köpfe in manchen Fällen. Es gibt natürlich auch kleine, zarte Männer, aber da ist dann, wenn man mal ganz in sich reinspürt, die Frage, wie ist mein Körperbau als Frau? Wie nehme ich dann diesen Mann wahr, der vielleicht sogar weniger ist als ich?
Ja?
Das ist ein Mindset, was unbewusst abläuft, ohne hier jemanden degradieren zu wollen. Ja, aber das ist was abläuft. Und wenn jetzt ein Mann, der an die 2 Meter oder an die 1,80 groß ist, also schon mal größer als ich ist und wahrscheinlich vielleicht eventuell sogar einen Kiefer hat, der sehr viel breiter ist als meiner, dann hat der eine natürliche Autorität mir gegenüber, ohne dass der ein Wort zu mir gesagt hat, weil ich den so wahrnehme als Löwe und Antilope, so könnte man es in dem Moment sagen. Und dann hat der noch nichts gesagt. Und das ist das, weswegen er auch vielleicht auf Menschen wirkt, als, oh, der kommt ja rein und hat alle Blicke auf sich oder so. Und das kann man aber auch schaffen, wenn man eine Antilope ist. Indem man sich den Raum eben bewusst nimmt und nicht nur, weil man schon so aussieht.
Ja. Und wie ist es? Kann es auch was noch eben auch, die Prägung, die Erziehung trägt ja wahrscheinlich auch einen Teil dazu bei. Also wenn wir es auch so ein bisschen klischeehaft Schubladen betrachten, dann ist es eben so, dass Jungs oder früher zumindest, wir wissen alle, es findet ein Wandel statt und das ist auch gut so. Aber so manchmal noch auch klassisch gesehen, die Jungs werden eher so, ja, setz dich durch und kämpfe für dich und hol dir das Förmchen aus dem Sandkasten wieder zurück. Und den Mädchen immer eher so diese Zurückhaltung unter Umständen auch noch anerzogen wird. Wobei ja, auch hier, wir wollen es nicht pauschalisieren oder auch nicht bewerten. Auch hier findet eine Veränderung statt, dass man sich auch da ein bisschen mehr in eine Gleichstellung auch bewegt.
Ja, aber es ist ein langsamer Prozess und der Kampf darum ist ja schon lange im Gange und noch lange nicht zu Ende gekämpft, dass da eine Gleichberechtigung und auch ein gleichwertiges Gesehenwerden und Gehörtwerden da ist. Und man hat halt Glück in erster Linie, finde ich, wenn man jetzt als Frau schon mit einem kräftigeren Organ gesegnet ist.
Absolut.
Ja, als wenn man einfach auch, wie du sagst, durch Prägung, nimm dich bitte zurück, nicht so laut, schweige, wenn Erwachsene sprechen, etc. etc. Ja, oder auch sowas mit, ja, da kannst du jetzt nicht mitsprechen, das verstehst du nicht. Das ist was Kinder oft hören, egal ob männlich oder weiblich.
Okay.
Und es gibt Menschen, die nehmen sich das zu Herzen. In dem Sinne, ja, was ich zu sagen habe, scheint ja eh nicht wichtig zu sein. Also bin ich still. Bis hin zu wirklich schweigenden Menschen. Und die kriegen dann gesagt, so, nächste Woche hältst du eine Präsentation. Ja, und da bricht eine Welt zusammen.
Ja.
Ja?
Ja.
Weil, wie? Ich? Ja, aber bisher wollte ja auch keiner was von mir. Jetzt soll ich mich da auch noch vor andere hinstellen.
Ja.
Sehr, 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 kann man tief graben.
Ja, absolut.
Bei den Menschen, was da eigentlich los ist. Und da muss man halt dann auch feinfühlig dran gehen, wie weit darf man überhaupt bohren. Ne? Da will ja auch nicht jeder hingucken.
Ja, das natürlich auch. Und der Punkt ist dann natürlich der, die Menschen kommen ja dann auch, sind in dieser Situation drin, weil sie im Business-Kontext sind. Und dann eben so, das höre ich auch immer wieder, ich bin jetzt in einer Position, ich muss präsentieren. ich muss jetzt sprechen vor Gruppen. Und da eben dran zu arbeiten, einerseits natürlich auf Technik-Tools zu achten und die zu trainieren und auf der anderen Seite aber immer wieder, es ist so, es ist immer eine Mindset-Arbeit. Stimmtraining ist auch ganz viel, sehr viel Mindset-Arbeit.
Ja. Ich denke sogar, es geht so weit, dass ich immer sage, es ist außerhalb jeglicher Komfortzone. Also das ist schon was, was ich sage, wenn Menschen zu mir kommen, dass ich sage, wir werden hier Dinge tun, die neu sind. Wir werden hier Dinge tun, die ungewohnt sind und die erstmal außerhalb dessen ist, was man sich vielleicht von sich selber gehört hat, ne? Weil wenn dann so Stimmgewalt plötzlich kommt, die meisten sind ja ganz erschrocken. War ich das jetzt?
Ja.
Ne? So, war das jetzt meine Stimme gerade? Und ich sage, ja, und ich kann mich dann immer so richtig mitfreuen, wenn ich so denke, ja, das war deine Stimme und klingt sie nicht total fantastisch? Und das ist ja für viele erstmal kann erschreckend sein.
Absolut. Ne? Und dann, das ist auch wieder das Faszinierende in der Arbeit. Und dann werden so diese Schalter umgelegt. Oder es ist so, wo ich immer sage, da ploppen dann so Glühbirnchen über dem Kopf imaginär auf und die Person denkt so, wow, das ist meine Stimme und das ist die Kraft, die ich habe dann in dem Moment. Und ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dieses raus aus der Komfortzone. Ich sag ja immer, die Komfortzone erweitern.
Ah, oder so, ja. Das also, ist schöner ausgedrückt.
Das finde ich schöner ausgedrückt, denn gerade ja im beruflichen Kontext, wenn Menschen präsentieren oder auf einmal Meetings führen sollen, sind sie ja auch wieder in einer Situation, die eben unkomfortabel ist, wo sie unter Umständen sich auch eben einfach nicht wohlfühlen. Und wenn sie dann noch gesagt, also die Rahmenbedingungen sind manchmal schon blöd genug. Und wenn dann noch gesagt wird, und jetzt aber auch bitte noch raus aus der Komfortzone, dann wird es unter Umständen noch schlimmer für die Menschen. Und deswegen sage ich immer, es ist so, diese Komfortzone erweitern und damit einfach auch nochmal mehr Möglichkeit zu schaffen, dass die Person auch dranbleibt. Und dann dieser Effekt entsteht, den du sagst, ja, auf einmal sich vielleicht selbst so ein bisschen vor seiner eigenen Stimme oder von der Kraft, die Schönheit, die auch da ist, sich fast schon wirklich zu erschrecken.
Ja, und auch zu merken, dass es unangestrengt sein darf.
Ja.
Das ist ja auch so ein Aha immer wieder. Das ist, ach, um lauter zu sein, muss es gar nicht anstrengend zu sein. Oder um klarer zu wirken, muss ich mich gar nicht so dolle, anstrengen eben.
Genau, es ist so überdeutlich vielleicht auch zu machen. Das wird ja dann auch manchmal, dann sprich einfach mal ein bisschen deutlicher. Ja, wie geht denn deutlicher? Ja, okay, dann macht man irgendwie was, das strengt dann auch wieder an, schädigt unter Umständen oder führt auch wieder zur Heiserkeit. Und von daher einfach auch zu lernen und zu erfahren, dass dieses Instrument unangestrengt eingesetzt werden kann mit der richtigen Technik.
Man darf sich ja eigentlich ein bisschen vorstellen wie bei einer Gitarre. Wenn ich die Saiten zu dolle drücke, kommt kein Ton oder kommt nicht ein klangvoller Ton, sondern so ein Scheppern. Oder wenn ich zu sehr an den Saiten entlang schrabbe, dann ist es nicht angenehm fürs Ohr, geschweige denn auch für die Finger. Ja, und so kann man sich ja im Hals genauso vorstellen. Es sind halt nur zwei Stimmlippen. Zwei Taschen falten und so. Jetzt gehen wir wieder, jetzt lassen wir mal das wieder außen vor. Aber ich meine, das ist nicht nur zwei Dinger, die sich bewegen. Es bewegt sich viel mehr mit. Aber nichtsdestotrotz schlage ich das sanft an, ohne Anstrengung, dann darf das klingen. Und wenn ich da drauf haue nochmal was, dann wird's auch nicht schön.
Ja,
ganz genau. Wie ist es denn bei dir vorhin gewesen mit den, du sagtest ja zu leise, zu schnell, zu hell. Ich würde so gerne auf dieses Hell nochmal eingehen, weil ich das absolut auch faszinierend finde, warum Menschen denken, dass sie mit einer tieferen Stimme kompetenter wirken. Was ist da so ein Denkmuster dahinter? Was wird da an dich rangetragen?
Ja, das Denkmuster ist natürlich immer noch, dass gesagt wird, helle Stimmen sind inkompetent. Einfach weil sie unangenehm in den Ohren klingen. Eine helle Stimme klingt quietschig, sie klingt nervig. Das sind ja so die Standardbewertungen, die einer hellen Stimme zugeschrieben werden. Und dann denke ich immer so, und ich frage das auch manchmal, Das ist nur im Sprechen so. Mhm. Im Gesang gibt es das tatsächlich nicht. Denn wenn wir in die Oper gehen und lauschen einer Opernsängerin, die einen wunderschönen Sopran singt, da geht doch niemand hin und spricht der Person Bühnenkompetenz ab.
Stimmt.
Aber im Sprechen wird mit einer hellen Stimme sehr schnell die Kompetenz abgesprochen. Und ich finde das erschreckend, wenn das ist, weil das dazu ja auch wieder führt, dass Menschen, egal ob Männer oder Frauen, wenn sie mit einer hellen Stimme sprechen, sich auch dann wieder viel zu sehr zurücknehmen, weil sie eben immer im Kopf haben, oh Gott, ich bin zu hell. Oder durch diese Aufregung ja wieder Druck entsteht und durch diesen Druck die Stimme eben noch heller wird.
Mhm.
Und dann trauen sich Menschen irgendwann vielleicht gar nicht mehr zu sprechen.
Mhm.
Und das ist das, was ich eben auch immer wieder sage, die Stimme, jede Stimme ist einzigartig und faszinierend. Und man darf selber sehr liebevoll mit seiner eigenen Stimme umgehen. Und es steht niemandem zu, finde ich, einem anderen Menschen zu sagen, wie er spricht. Das überlässt man bitte Profis wie uns.
Mhm.
Und dann eben, weil wir in eine analytische Arbeit reingehen können. Und andere Menschen gehen eben in einen Bewertungsmodus. Ich kann eine tiefe, warme, sonore Stimme im Klang haben und bin trotzdem dumm.
Mhm. Ja, das kann passieren.
Ne? Oder mir fehlt da eben auch die Fachlichkeit. Also die Tonalität sagt überhaupt nichts über meine fachliche Kompetenz aus. Und ja, natürlich lauschen wir einer Stimme oder viele Menschen lauschen natürlich einer Stimme, die sonor, warm und dunkel klingt, lieber. Das ist vielleicht auch so diese Gewöhnung aus der Kindheit mit den Gute-Nacht-Geschichten. Mhm. Weil natürlich lesen wir keine Gute-Nacht-Geschichten euphorisch vor oder begeisternd vor, ja. Mhm. Dann schläft ja auch niemand ein, sondern wir sind es ja gewöhnt, wenn wir Geschichten vorgelesen bekommen haben oder natürlich selber als Erwachsene Geschichten vorlesen, das immer mit einer entspannten Stimme zu tun. Und das ist genau der Punkt. Es geht immer um die Entspannung.
Mm.
Und ich kann auch eine helle Stimme so trainieren, dass sie entspannt klingt und damit auch wunderbar klingt. Helle Stimmen sind oft sehr tragfähig.
Mm.
Sie sind oft sehr klar
und
sehr verständlich. Also auch diese Stimmen haben so viele schöne Klangadjektive. Mm.
Genau, ich glaube, da ist ja dann auch dieses Missverständnis oft, dass es natürlich Stimmen gibt, die einem quietschig vorkommen, weil zu viel Druck eben drauf ist, ne?
Ja.
Also es klingt dann nur quietschig, weil keine Entspannung da ist. Die Tonhöhe wird sich aber nicht großartig ändern. Eventuell spricht man noch nicht ganz in seiner mittleren Sprechstimmlage, ne?
Ja.
Dass man einfach immer zu viel Kraft drauf gibt, dass man einfach von der Tonhöhe zu hoch ist, dass es überhaupt entspannt werden kann. Aber trotzdem wird ja aus einer hellen Frauenstimme niemals ein Bass werden. Ja, auch nicht durch Tränen.
Nein, und braucht es auch nicht.
Ja.
Sondern es gilt immer die eigene Facette, die Einzigartigkeit der eigenen Stimme. Wie ein, ich sag immer, wie ein Diamant.
Mhm.
Einfach hier noch ein bisschen polieren, da noch ein bisschen feinschleifen und da noch ein bisschen mehr Glanz draufbringen.
Mhm. Brillanz ist ja auch so ein Wort, was ich sehr mag für Stimmen, weil nicht nur die Art und Weise, wie man spricht, also es gibt ja brillante Redner, die einfach vom Wording oder von ihren Satzstrukturen oder was auch immer begeistern, und es gibt brillante Techniken, dass man so sagt, okay, ich fasse meinen Vortrag in die und die Strukturen und bin deswegen so mitreißend, aber es gibt ja auch einfach diese Brillanz im Klang.
Ja.
Dass man so sagt, ah, okay, warum mag ich jetzt genau diese Stimme? Die ist, weil die mich mitzieht.
Ja.
Weil ich da mich reinfallen lassen kann und die Tonhöhe ist da tatsächlich nicht immer entscheidend.
Ja.
Ja.
Und auch, weil die Stimme mich vielleicht an eine Situation und eine Person erinnert, was aber vielleicht schon viele, viele Jahre voraus ist.
Mhm.
Das ist das, was ich vorhin auch meinte, weswegen ich mich nicht so wirklich festlegen kann und will auf eine Lieblingsstimme.
Mhm.
Weil wenn ich eine Stimme höre, die mich an eine Situation aus meiner Kindheit erinnert, an einen Eiswagen, wo es Zitroneneis gab, dann habe ich mit dieser Stimme sofort eine Verbindung.
Mhm.
Und im nächsten Moment oder in einer anderen Situation kann es auch wieder eine andere Stimme sein, die mich da fasziniert. Also die Stimmen, so kenne ich es auch, gehen einfach auch viel tiefer. Wir kennen es häufig, Gesichter vergessen wir schnell oder Namen. Aber eine Stimme, wenn sie uns an eine Situation oder eine Person erinnert, haben wir direkt eine Verbindung. Da sind wir wieder bei der Verbindung.
Das und eine andere Atmung. Da gehe ich ja sogar noch einen Schritt weiter, ne? Dass ich so sage, okay, wenn du dir jetzt, ich versuche auch viel mit Bildern zu arbeiten, dass ich sage, stell dir doch mal bitte vor, du sitzt am Meer oder was auch immer den anderen dann eben in einen entspannten Zustand versetzt und wir gucken den Wellen zu. Da kann man sich ja auch so drin versenken sozusagen, kann man in dem Anblick versinken. Und oder was ist, wenn du so über den Weihnachtsmarkt gehst, wenn du das riechst. Ne?
Duft.
Was macht dann deine Atmung? Ah ja, dann kommst du, weißt du, wenn ich sage zu jemandem, atme mal tief ein, dann wird und dann sind die mir halb am Ersticken und sind am Pressen und am Drücken. Aber wenn ich sage, stell mal vor, du gehst an so einem Stand mit gebrannten Mandeln, wenn du den Geruch magst. Geh da mal vorbei. Und schon hast du ein automatisiertes, tiefes Einatmen, ohne dass du das gezogen hast, ne? Und damit kann man ja auch super atmen, super arbeiten. Super atmen kann man damit auch, ne? Und das ist ja genau das, was du sagst. Über diese Erinnerungen bei Stimmen wird sich auch dein eigenes Atemmuster verändern.
Ja. Und das darf man sich ja auch bewusst in die Situation holen.
Mhm.
Und das ist ja auch, wenn Menschen in Gesprächssituationen kommen, die eben neu sind oder ungewohnt sind, dann eben dazu neigen, oh, die Stimme macht auf einmal irgendwas ganz Komisches mit mir. Wenn Menschen gut mit Bildern arbeiten können oder eben auch kinästhetisch mit einem Geruch, also wir sind hier im Fühlen ja auch so ein bisschen unterwegs, dann einfach hinzugehen und sich das vorher auch in Erinnerung zu holen. Und das legt sich dann auch wieder in der inneren Einstellung, Mindset, sofort auf die Stimme und die Sprechweise. Statt zu denken, oh Gott, gleich bin ich dran, hoffentlich klappt auch alles. Ne? Also wo Panik entsteht im Körper, in den Gedanken und damit auch in der Stimme, sich etwas zu suchen, um eben diese Entspannung in die Stimme hineinzubekommen. Und üben. Das ist das, was ja auch ganz wichtig ist, also was ja auch immer so in den Trainings wichtig ist, dass ich immer auch empfehle, es darf ein mäßiges Üben sein, aber bitte ein regelmäßiges Üben. Und das bedeutet für mich, sich nicht einmal in der Woche eine Viertelstunde Zeit zu nehmen und zu sagen, so, jetzt mache ich alle Übungen, die ich so bekommen habe, sondern das Gehirn braucht immer wieder kurze Impulse, um eine alte Stimm- und Sprechkonditionierung zu verändern. Und durch diese Kontinuität kommt auch eine Veränderung damit in die Stimme rein. Also es braucht, so hart wie es ist, auch wenn alle Menschen dieses Instrument den ganzen Tag benutzen, wenn ich es gezielter und noch ein bisschen besser einsetzen will, dann gilt es zu trainieren und zu üben und das kontinuierlich.
Und wie soll ich denn daran denken, kriege ich dann als Frage. Und da ist meine Antwort, kombiniere es mit deinen Alltagshandlungen, weil ich das am einfachsten finde, so mache ich das nämlich selber auch.
Ja.
Also wenn ich mir den Kaffee koche, kann ich schon mal mit den Lippen flattern, um meine Lippen aufzuwärmen oder wie auch immer, oder an jeder Ampel gucke ich, wie stehe ich denn eigentlich und so weiter, weil ich sonst auch nicht klarkomme. Ich kann auch nicht sagen, so jetzt ist wohl der Moment, wo ich mir irgendwie, welche Übung war das nochmal? Nein, sondern ich versuche es gleich zu koppeln.
Ja.
Wenn ich diese und diese Handlung mache, mache ich dies und dies an Übungen dazu.
Genau. Ja. Und so schön, wie du es sagst, diese es in den Alltag, in Alltagssituationen einzubauen. Und da sind wir ja nicht im Live-Betrieb in einer Performance unterwegs, in einer Präsentation. Aber es eben zu nehmen, wenn ich sowieso in einer Alltagssituation bin, dann habe ich auch einen Benefit davon. Und dann weiß mein Gehirn auch, wenn ich dann in der echten Situation bin, dann macht die Stimme auch das, was sie soll.
Genau. Wenn wir von zu leise ausgehen, bist du bei Artikulation, dass du da sagst, da sind deine Haupt, ist dein Hauptaugenmerk an Übung oder Also Resonanz.
Zu leise ist natürlich auch hinzugucken, wieso spricht die Person leise. Haben wir tatsächlich ein Mindset-Thema? Mhm. Und dann geht es natürlich ja über die Artikulation, aber natürlich auch über die Atmung. Mhm. Also leise Stimme, wenn einfach nicht genügend Atem vorhanden ist, da anzusetzen und natürlich auch in eine Artikulation. Also einfach auch den Mund etwas mehr zu bewegen, um damit auch mehr Stärke dann reinzubekommen. Mhm. Ja.
Und bei zu schnell, was rätst du da?
Also bei zu schnell, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, ganz klar zu gucken, wieso spricht eine Person zu schnell, um dann individuell was rauszufiltern. Was natürlich, wenn wir wieder in den Workshop-Bereich reingucken, wo ich eben sage, ich gebe euch eine Übung mit, von der aber alle profitieren und partizipieren, ist einfach auch hier wieder, wir haben eine deutlichere Artikulation. Also man sagt so schön, mehr Material im Mund bewegen. Also einfach mehr mit, also man kann die Zähne so ein bisschen fletschen, also einfach dadurch eine mehr artikulieren und Endungen sauber auszusprechen am Ende eines Satzes. Ist wieder in Kombination mit Atmung. Mhm. Habe ich eine gute Atmung, kann ich auch Sätze bis zum Ende gut halten. Mhm. Damit spreche ich sie sauberer. Mhm. Damit können meine Zuhörenden die Sätze und die Wörter und die Worte deutlich besser verstehen. Und wenn ich das noch toppen kann, dass ich sinnhafte Pausen reinsetze, dann wird eine schnelle Person automatisch langsamer durch mehr Mundbewegung, durch sauberes Artikulieren, durch ein Pausensetzen. Und es fühlt sich aber für eine schnelle Person nicht langsam an. Das ist, finde ich, der Clou, dass die Person eben vom Typ her so bleibt, wie sie ist.
Mhm. Absolut. Plus, ich setze sogar noch ein Plus dahinter, was ich oft auch trainiere, ist, dass die Menschen mal am Satzende den Mund geöffnet lassen.
Ja.
Damit nicht man sich selbst immer abschneidet. Weil das ist übrigens auch was, finde ich, was mit Kompetenz, Wirkung zu tun haben kann. Wenn ich jedes Mal, also wenn ich jetzt sage, meine Stimme klingt heute gehaltvoll, mache ich meinen Mund zu, ne? Schneide es ab, so. Kannst jetzt selber entscheiden, so weiß ja auch nicht genau, ob das vielleicht stimmt. Meine Stimme klingt heute gehaltvoll. Und ich habe die Möglichkeit, dass auch da die Luft automatisiert einströmen darf, um eine nächste konkrete Aussage zu treffen. Klingt das anders?
Ja.
Oder?
Ja, sehr schöne Ergänzung. Ist so das Sahnehäubchen obendrauf. Ja. Und so auch, wie du gesagt hast, sich das zu trauen.
Ja.
Weil Menschen ja auch sehr stark dazu neigen, am Ende des Satzes Mund zuzumachen.
Ja, genau. Und dann, weil man kann doch das nicht offen lassen, oder, ne? So.
Ja.
Und das ist im Prinzip aber genau dieses, ich nehme mich dauernd zurück.
Ja.
Ich lasse es nicht im Raum stehen, was ich gesagt habe. Und ich sage eigentlich, Mund zu, wenn du kaust, gerne.
Ja.
Beim Gähnen da muss bei mir der Mund ganz auf. Ich sage immer, ich möchte ein Zäpfchen hinten sehen, weil das Entspannung ist.
Genau.
Natürlich ist es im öffentlichen Raum differenziert zu betrachten, aber bei mir in der Einzelsituation bitte herzhaftes Gähnen, am besten mit Ton. Ich möchte eigentlich den Mund eher offen sehen, weil dann kann auch Atmung automatisierter ablaufen.
Genau.
Und ich muss nicht jedes Mal neu einatmen, weil ich es mir schon wieder abgeschnitten habe.
Sprechatmung ist Mundatmung.
Ja.
Und das darf auch differenziert werden. Das ist, wenn Menschen, die zum Beispiel auch gerne laufen, also Sport, mal einen Ausdauersport machen. Bei Läufern wird ja auch häufig gesagt, also es hat immer, man sollte durch die Nase einatmen und durch den Mund aus, alleine auch zu filtern, auch wenn es im Winter kalt ist. Und dann versuchen Menschen das natürlich auch beim Sprechen so zu machen. Mhm. Also Mund ist zu, durch die Nase wird eingeatmet, dann springen die Lippen auf und man fängt an zu sprechen. Und da eben auch immer wieder zu sagen, Sprechatmung ist Mundatmung.
Ja.
Und deswegen darf der Mund offen bleiben und er wird geschlossen beim Kauen.
Ja.
Oder wenn ich eben auch mal den Speichel runterschlucken will.
Genau, ja, das macht auch Sinn manchmal.
Genau.
Wobei, wenn man eh so viel spricht, hat man gar nicht mehr so viel Speichel. Da muss man dann eher viel trinken, damit der Speichel nicht sowieso flöten geht. Ja, Wahnsinn, oder? Was wir da hier so zusammentragen an kleinen Hinweisen schon, die vielleicht jeder auch einfach so für sich beachten und betrachten darf. Und mich würde natürlich interessieren, wie bereitest du dich denn vor? Hast du eine Morgenroutine? Hast du etwas, wenn du in eine Sprechsituation gehst, was du immer machst oder wie gehst du davor?
Ich gehe so vor, dass ich eine generelle Morgenroutine habe, um mich auf den Tag vorzubereiten. Und die beginnt bei mir immer körperlich, also den Körper aufzuwärmen im oberen Bereich, also ein klassisches Schulterkreisen zum Beispiel. Und gehe in denen auch auf, also so eine Übung, einfach die Hände hinter dem Rücken zusammen und den Brustbereich aufzudehnen, damit die Stimme eine Weite bekommt. Mhm. Also ich fange immer mit dem Körper an. Dann gehe ich in den Bereich des Kiefers, also auch das klassische Aufdehnen, um den Raum auch zu öffnen fürs Sprechen. Dann finde ich mal ganz wichtig, in meiner Morgenroutine hat immer eine Zungenübung einen Platz. Denn eine bewegliche und flinke Zunge trägt auch sehr viel zu einer deutlichen Artikulation bei.
Absolut.
Und erst dann gehe ich ins Tönen, also die Stimmlippen aktivieren durch Vokale, singen oder summen und dann geht's quasi in die Performance.
Ja.
Das wäre so optimale Morgenroutine, die ich natürlich auch nicht jeden Morgen schaffe.
Doch, selbstverständlich. Aber so, jeden Einzelmorgen, auch Sonntag.
Genau. Und ansonsten auch hier immer eine gewisse Individualität. Das heißt, ich schaue, was habe ich heute auf meiner To-Do-Liste? Mhm. Und dann schaue ich auch auf mich, wie geht es mir? Mhm. Welche Übung möchte ich auch heute machen? Mhm. Und dann picke ich mir auch eine Übung raus. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen maulfaul, dann gehe ich hin und flatter mit den Lippen. Also das klassische Lippenflattern, um da wieder die Durchblutung anzuregen, ein schönes Gefühl auch für den Mundbereich zu bekommen. Also auch hier gehe ich selber auch für mich immer so vor, dass ich mir das rauspicke, was ich gerade brauche, weil nur dann ist auch die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich es tatsächlich tue.
Mhm.
Und genau das ist auch immer, was ich in den Trainings empfehle. Nicht alles zu machen, weil dann sagen manche, dann bin ich ja 25 Minuten beschäftigt. Nein, sondern eine Grundroutine drin zu haben und dann immer wieder auch auf sich zu schauen, was brauche ich gerade.
Ja, und da geht's einfach los. Ich bin da ganz bei dir. Da geht's einfach los, mal reinzuspüren in den Körper, tut mir gerade was weh. Nach dem Schlaf.
Okay.
Ja. Und wenn ich merke, meine Schulter ist verspannt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Körperübung vorrangiger ist als eine Stimmübung, schon mal gegeben, weil wenn ich in der Schulter verspannt bin, wird sich das auf meinen Stimmapparat auswirken, ob ich will oder nicht, weil ich in eine Schonhaltung gehen werde. Kümmere ich mich aber liebevoll um meine Schulter, egal in welcher Form, ob ich mir da jetzt ein Kirschkernkissen drauflege oder in eine Mobilitätsübung gehe, sei dann nochmal dahingestellt, das kommt wiederum auf den Schmerzgrad an. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich dadurch schon die Stimme verbessert, ist hoch. Ne? Und genau so würde ich vorgehen. Also deine KlientInnen und meine KlientInnen genauso werden ja am Ende eines Coachings ein Repertoire an der Hand haben, wo sie sich draus bedienen können, je nach Situation. Deswegen ist es auch immer unbefriedigend für meine Leute, wenn die sagen, ja jetzt kannst du mir so ein individuelles Stimmtraining für den Morgen zusammenstellen, sage ich, nein.
Ja.
Weil das schließt sich schon aus, individuell. Und für jeden Morgen, das klappt schon nicht, weil es mir nicht jeden Morgen gleich geht. Es wäre wünschenswert, ja. Ich kann von mir behaupten, ich bin meistens guter Laune morgens.
Mhm.
Aber eben auch nicht immer.
Ja.
Und ich habe auch nicht immer gut geschlafen. Ich kann mir meine gute Laune schnell herholen, ja. Aber das heißt nicht, dass ich immer gleich aufwache. Und auch nicht körperlich gleich bin, ja.
Und deswegen, komm mal in mein Alter.
Ja, noch dazu. Aber wenn das jetzt ein Videopodcast wäre, liebe Leute, dann würdet ihr sehen, wie wunderschön die Anne ist. Ich würde gerne in ihrem Alter noch so aussehen. Uns trennen 10 Jahre, also lächerlich. Genau. Nein, aber das ist ganz schön, dass wir jetzt trotz der unterschiedlichen Menschen, die sozusagen zu uns kommen oder das unterschiedliche Klientel, doch vorgehen, wie man eben vorgeht, wenn es um Stimme geht, wenn es um dieses Instrument geht.
Mhm.
Sanft, zart, individuell und jeden Tag ein bisschen anders.
Genau.
Ja. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, Anne? Weil ich bin mir sicher, es haben Menschen Lust, auf dich zuzukommen, wenn sie das heute gehört haben.
Also ganz klassisch findet man mich natürlich im Internet auf meiner Internetseite anne-weller.de und ansonsten gerne auf LinkedIn. Mhm. Eine Kontaktanfrage schicken, vernetzen und so über diese beiden Hauptkanäle können Menschen mit mir in Kontakt kommen.
Wunderbar. Diese Informationen packe ich natürlich in die Shownotes. Dann bist du nur einen Klick davon entfernt, noch mehr über Anne zu erfahren oder dich mit ihr zu connecten. Ich bin ganz bereichert, auch selbst, weil ich nochmal ganz viele andere kleine Nuancen an Input von dir bekommen habe. Alleine schon mit Komfortzone erweitern und nicht verlassen. Das merke ich mir, das nehme ich ab sofort in mein Repertoire auf, weil ich das noch schöner finde. Ja, weil es ist, für mich ist es trotzdem das Verlassen.
Ja, ja.
Aber es so nicht zu benennen, weil es ja dann auch wieder Druck aufbauen kann. Also das ist was, was genau. Ich heute sehr stark mitnehme. Und überhaupt danke ich dir für dieses wunderbar inspirierende Gespräch. Ich danke.
Ja. Ich überlege auch gerade schon, wie das nochmal zusammenzufassen ist. Ich bin auch super beseelt und ich habe mich so gefreut und freue mich immer noch, dass wir beide das zusammen machen. Wir könnten ja noch stundenlang hier sitzen, werden uns weiter austauschen auf jeden Fall. Und es bleibt dabei, das schönste Instrument des Jahres 2025 ist für uns beide ja jedes Jahr das schönste Instrument des Jahres.
Ja. Also nächstes Jahr muss man sich eigentlich gar nicht informieren, welches Instrument des Jahres wird, weil Stimme ist sowieso das Schönste.
Absolut.